Ja, hallo und willkommen. Wir sind immer noch beim Datenbankstrang hier heute und haben jetzt den zweiten Vortrag. Es geht also um MariaDB, eine sicher recht interessante, relativ neue Entwicklung. Und der Herr Sennhauser wird uns also vor allen Dingen jetzt zu den New Features in der Version 10.2 einiges sagen. Bitte schön.
Vielen Dank. Schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Olli Sennhauser, die einen oder anderen kennen mich vielleicht und ich beschäftige mich heute mit einem neuen Thema. Ich habe noch nie einen Vortrag zu diesem Thema gehalten, MariaDB. Und wir gucken uns zusammen in den nächsten 45 Minuten MariaDB 10.2 an. Was gibt es neue Features? Ganz kurz etwas zuerst zu uns. Wo arbeite ich? Ich arbeite bei einer kleinen Beratungsfirma namens FromDual. Wir tummeln uns ausschließlich im MySQL-Ökosystem. Das heißt, wir machen MariaDB-Dienstleistungen, MySQL-Dienstleistungen, Galera-Dienstleistungen. Und ich beschäftige mich eigentlich von montags früh bis freitags spät mit dem Thema MariaDB und MySQL. Was möchte ich die nächsten paar Minuten mit euch anschauen? Neue Features. Bevor wir in die neuen Features eintreten, ganz kurz einen Blick zurück in die Geschichte. Wenn wir Geschichte kennen, können wir vielleicht auch verstehen, wo es hingeht. Dann schauen wir uns an Features für Entwickler. Wer hier ist Entwickler? Bitte Hand hoch. Okay, nicht ganz die Hälfte. Als nächstes dann anschließend schauen wir die Features an für die Admins, Operators. Wer ist Admin? Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, okay, so 40, 60. Ja. Und dann noch ganz kurz am Schluss schauen wir uns an, was bringt die Zukunft MariaDB 10.3. Wenn man sich ein bisschen im Web tummelt, ich habe so diverse Dinge, die ich mir täglich angucke, zum Beispiel planetmariadb.org oder Google Alerts zum Thema MariaDB, sieht man dann manchmal ganz spannende Meldungen oder Fragen. Ja, mein MySQL wurde durch MariaDB ersetzt, es geht nichts mehr und den letzten Satz finde ich auch ganz spannend. Ich habe alle meine Datenbanken verloren. Ja, stimmt nicht ganz, also die sind noch da, aber er kommt nicht mehr ran. Ja. Okay, also das sind Punkte, wenn wir als klassischer MySQL-Admin uns beschäftigen, werden wir wahrscheinlich früher oder später darüber stolpern. Was ist genau die Problematik? Schauen wir uns das Thema Branches und Forks an. MariaDB und MySQL sind beide Open Source unter der GPL V2, zumindest der Großteil des Codes. Das bedeutet, wir sind hier an einer Open-Source-Konferenz, muss ich euch nicht wirklich ausführlich erklären, jeder darf gucken, jeder darf fummeln und das, was er gefummelt hat, auch wieder rausgeben. Also do-it-yourself ist angesagt in der Open-Source-Community. Und was passieren kann, das wird auch passieren. Also es gibt Branches, es gibt Forks. Also was darf, kann passieren. Gucken wir an, Geschichte 2008. War die Welt noch in Ordnung? Das war MySQL 5.1, ja. Und dann, was ist passiert? Irgendwas hat ins Ökosystem eingeschlagen. Wir kennen das auch aus anderen Fachgebieten. Es hat einen riesen Bums gegeben. Was ist passiert? Zuerst 2008. Diese Firma, die gibt es heute nicht mehr. Die hat für ein Schnäppchen von 1 Milliarde US-Dollar hat MySQL gekauft. Das fanden wir noch ziemlich cool. Dann, ein Jahr später, hat es einen zweiten Rums gegeben. Diese Firma hat die erste Firma für 6 oder 7,4 Milliarden gekauft. Das fanden wir dann nicht mehr so wahnsinnig cool. Okay, das hat dann zu diversen Turbulenzen im Ökosystem geführt. Als erstes Mal hat es einen sogenannten Branch gegeben. Das war so zur Zeit zwischen MySQL MariaDB 5.1 und 5.5. Wir bewegen uns hier im Zeitraum 2008, 2010. Anfangs hat man noch von einem Drop-in-Replacement gesprochen. Also ich habe das eine, ich installiere die neuen Binaries und es funktioniert. Das war so Zeitraum 2008, 2010. Was dann weiter passiert ist, es geht weiter, die Geschichte geht voran. Beide Branches entwickeln sich weiter. Auf der rechten Seite MySQL mit 5.6, 5.7 und demnächst MySQL 8.0. Zeitspanne 2013 bis 2018 und auf der linken Seite MariaDB 10.0, 2014, 10.1, 10.2 und 10.3 wird wahrscheinlich auch nächsten Monat rauskommen. Also wir haben uns von einem Branch zu einem Fork entwickelt und heute ist die offizielle Sprachregelung nicht mehr Drop-in-Replacement, sondern wir sprechen nur noch von Compatible. Meine Befürchtung oder meine Annahme ist, also wir wissen es noch nicht so genau, das ist wie eben schon angekündigt Forschungsprojekt für dieses Jahr, MariaDB 10.3, MySQL 8.0 sind wahrscheinlich dann nicht mehr dieselben Datenbanken. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen aufzupassen. Wer nutzt hier MySQL im Raum? Okay, wer nutzt MariaDB? Das ist ungefähr halbe-halbe, wahrscheinlich haben wir noch ein bisschen beide an der Backe. Ha? Also meine Voraussage ist, es wird Chaos geben, wie in der Natur so üblich, zweiter Satz der Thermodynamik. Wenn man in die Vergangenheit gucken möchte, Sybase, ASE schon gehört, so eine, war mal eine ganz große, wichtige Datenbank. Ja. Microsoft SQL Server, habt ihr sicher schon davon gehört, ist heute auch eine relativ wichtige Datenbank. Die waren mal codeidentisch, ja. Und ich habe es noch kurz nachgegoogelt, 1995 mit Microsoft SQL Server 6.0 haben sie sich angefangen zu separieren. Und das hat dann so gedauert, bis 2005 hat Microsoft den ganzen Code, den ganzen Kernel intern umgeschrieben. Also wir sehen hier 10 Jahre und heute sind es komplett unterschiedliche Produkte. Wenn wir uns hier die Timescale angucken, MySQL 5.5, MariaDB 5.5, 2018, 8 Jahre, also wir sind ungefähr gleich weit. Beispiele, das erste, was kaputt ging, war die Replikation. MySQL nach MariaDB replizieren ging, ich weiß nicht, ob es heute noch geht, umgekehrt geht es nicht mehr, MariaDB hat an der Replikation was verbessert, MySQL kann das nicht. Dann MySQL hat nachgelegt mit MySQL 5.7, Protokoll X kann MariaDB nicht. Also wenn ihr auf die Idee kommt, oder eure Entwickler, oder ihr als Entwickler Protokoll X zu nutzen, MariaDB kann das nicht. Aufpassen. Storage Engines. MariaDB hat den alten MySQL-Ansatz von vielen mehreren Storage Engines weiterverfolgt. Beispiel MariaDB Column Store kann MySQL nicht. Window Functions, Virtual Columns, JSON, CTE, kommen wir noch dazu, das sind alles neue Features, sie sind reingeflossen in MySQL 5.7, MySQL 8, MariaDB 10.2, MariaDB 10.3. Die sind teilweise kompatibel, sofern man sich an die ANSI-Standards gehalten hat. Es ist aber auch die Chance, dass die nicht ganz sauber kompatibel oder gleich implementiert wurden. Also auch hier aufpassen. Vielleicht noch ganz kurz, die Slides, die müsst ihr nicht fotografieren, die sind bereits online auf unserer Website. Ein weiterer Punkt, den ich gerne mit euch angucken möchte, ist der Impact, der Einfluss der Distribution. Wenn man sich anguckt, was die Distributionen in den letzten paar Jahren gemacht haben im Umfeld MySQL MariaDB und wichtig bei den Distributionen ist, das ist der wichtigste Distributor für das Datenbankprodukt. Ja. Wer von euch installiert MySQL oder MariaDB über die Distro? Hand hoch. Bisschen mehr als die Hälfte. Wer lädt sich die Pakete runter oder holt sich die Repositories vom Softwarehersteller? Hand hoch. Dramatische Minderheit. Okay. Das hat schon MySQL Marketing nicht verstanden. Dieselben Leute, die MySQL Marketing gemacht haben, sind jetzt heute Oracle MySQL Marketing, haben sie immer noch nicht verstanden. Die Distros sind fundamental wichtig fürs Verbreiten von einer MySQL MariaDB-Datenbank. Also gucken wir uns mal an, was machen die Distros. Heute die zwei wichtigsten Distros in Deutschland und Zentraleuropa ist Red Hat CentOS. Red Hat CentOS 6 hat ausgeliefert in MySQL 5.1. Okay. Red Hat CentOS 7 hat ausgeliefert in MariaDB 5.5. Also hier Paradigmawechsel. Wenn ich nichts tue, kriege ich mit CentOS 7 ein MariaDB, wenn ich sage MySQL Server installieren. Gut. Zweite wichtigste Distribution, Ubuntu 14.04 hat eine MySQL 5.5 ausgeliefert, dann 16.04 LTS, hat uns ein bisschen erstaunt, die sind gleich auf MySQL 5.7, nimmt mich noch wunder, wie viel Politik dahinter war. Und jetzt ist es spannend, nächsten Monat ist wieder so ein Milestone, ja, 18.04 LTS. Was läuft da? Ich habe es jetzt endlich rausgefunden. Per Default ist immer noch eine MySQL 5.7, aber 10.1 MariaDB kann ich auch installieren direkt aus dem Ubuntu Repository. Also auch hier haben wir jetzt eine Möglichkeit für MariaDB, ohne was zu tun. Dann Debian, inzwischen nicht mehr ganz so populär hier in Zentraleuropa. Debian 8, MySQL 5.5. Debian hat einen Schritt gemacht zu Debian 9, das kam vor ein paar Monaten raus, bin ich so genau, MariaDB 10.1. Die Frage ist, wie weit hängt Ubuntu noch von Debian ab? Wie weit folgen die noch? Kann ich nicht beurteilen, da habt ihr wahrscheinlich mehr Ahnung. Und dann die letzte wichtige Distribution hier in Deutschland, SUSE OpenSUSE. Auch die haben den Schritt gemacht von SLES 11, MySQL 5.1 nach SLES 12 auf MariaDB 10.0. Beziehungsweise dann das OpenSUSE Lib und wie das ganze Zeug heißt. Sekunde. Wie das ganze Zeug heißt, die sind dann auf MariaDB, beziehungsweise dann hier MariaDB 10.2. Also hier ein bisschen, was machen die Distros? Die Distros haben sich eigentlich schon entschieden, welche Richtung das sie gehen. Gut, schauen wir kurz die Historie an von MariaDB 5.1.5.5, also kurz nach dem Branch, vor dem Fork. Neue Storage Engines wurden eingeführt. Die ARIA Storage Engine, XtraDB, das ist ein Ersatz für InnoDB von der Firma Percona. PBXD ist eine deutsche Storage Engine, Prime-Based Technology aus Hamburg. Federated X, OQ Graph, habt ihr wahrscheinlich vielleicht gehört davon, aber eher nicht genutzt. Außer XtraDB werden wahrscheinlich alle MariaDB-Nutzer genutzt haben. Dann Plugins sind dazugekommen, Authentication-Plugin, External Authentication, PAM, LDAP und so Zeugs, ThreadPool, Optimizer-Verbesserungen, Virtual Columns. Das war 5.1.5.5. Dann, das ist in 10.0 dazugekommen, da sind die ersten spannenden Features, Parallel Replication, Global Transaction ID, Multisource Replication, diverse Storage Engines, die Connect Storage Engine, Cassandra, Spider, TokuDB, kann man alles nachlesen, Rollen, Audit Plugin, MariaDB 10.1, da haben sie als ersten den Schritt gemacht, Galera Ready by Default, das heißt Galera, MariaDB 10.1 ist clusterfähig, synchrone Multi-Master-Replikations-Clusterfähigkeit, out of the box, muss man nur noch aktivieren. Dann Encryption, Security ist auch ein Thema geworden, Tablespace, Table Redo Logging und Binary Logging Encryption, out of the box. Und 10.1 hat auch den MariaDB Column Store mitgebracht. Jetzt sind wir bei 10.2. 10.2 ist der aktuelle GA-Release. Der erste Release 10.2.0 Alpha ist im April 2016 rausgekommen. Dann ging es GA Stable im Mai 2017. Also 9 Monate ist es her, ist das produktiv einsetzbar. Zumindest sagt das MariaDB. Unsere Empfehlung ist, lasst das mal ein halbes Jahr abhängen. Ja? Das heißt so, November 2017, so ab dann kann man langsam daran denken, MariaDB 10.2 für den produktiven Einsatz einzusetzen. Heute sind wir mit dem Release 2.13 draußen und in ein paar Tagen wird wahrscheinlich 2.14 kommen. So, das ist der aktuelle Stand. Wie komme ich überhaupt an einem MariaDB 10.2? Out of the box liefert es keine Distro mit. Ist zum Glück sehr, sehr einfach. MariaDB liefert heute sehr einfach zu implementierende oder zu adaptierende Repositories. Hier ein Beispiel für Ubuntu, ich muss ein Paket installieren, dann den Key einfügen, Repository hinzufügen, updaten und dann sage ich, install MariaDB Server und kriege einen 10.2er Server. Bei YUM bzw. RPM-basierten Distributionen geht das analog. Ihr könnt natürlich auch die Debian- oder RPM-Pakete von Hand installieren, ihr könnt euch Binary Tarballs installieren. Was sind supportete Architekturen heute? Natürlich 32- und 64-Bit Linux-Systeme, falls es jemand auf Windows probieren möchte, 32- und 64-Bit Windows-Systeme. Dann Power 8, IBM Hardware, PPC64, Little Endian. ARM ist vielleicht auch noch ein Thema, ist offiziell nicht supported bei MariaDB, da muss man sich in der Community Hilfe suchen. 10.2 ist der aktuell Major Stable Release von MariaDB, das heißt, das ist das, was MariaDB empfiehlt und ist supported bis Mai 2022, falls Enterprise Support von MariaDB für euch ein Thema ist. Kommen wir zu den Features. Storage Engines, das Kernstück der Datenbank, da wo die Daten abgelegt werden, da wo die Daten liegen. Erste große Änderung mit MariaDB 10.2. MariaDB hat den Schritt von Percona XtraDB zurück auf MySQL InnoDB 5.7 gemacht. offizielle Terminologie ist, auf Disk-Format sind die kompatibel, sind identisch, somit sollten keine Upgrade-Probleme erwartet werden. Jetzt, wer mich vielleicht schon kennt, der weiß, was ich hiermit sagen will. Ja, ein Mädchen passt da ein bisschen genauer auf. Die Cowboys, die können einfach mal losballern. Die Admins, die ein bisschen mehr Wert auf Sicherheit legen, testet das mal ausführlich. Die meisten MySQL 5.7 Features sollten eigentlich jetzt verfügbar sein. Womit müsst ihr rechnen? Variablen haben geändert. Es gibt neue Variablen. Ah, come on. Ich bin schon dran. Neue Variablen sind hinzugekommen, einige Variablen sind deprecated, einige Variablen sind removed. Was passiert, wenn ihr eine nicht bekannte Variable habt? Ihr startet den MySQL Daemon. Wer weiß das? Ihr habt eine Variable, die der Daemon nicht kennt. Er startet ihn nicht, ja, er startet nicht. Also wenn MySQL Daemon eine Variable hat, die er nicht kennt, startet er nicht. Okay, also guckt hier, welche Variablen wurden removed. Guckt eure MyCNF mal an. Vielleicht habt ihr da noch alten Schrott drin, der neue MySQL Daemon oder MariaDB Daemon wird da nicht starten. Percona-Variablen, die werden ignoriert und es gibt auch ein paar Defaults, die geändert haben. Also testet hier den Upgrade, auch wenn es kompatibel sein will, soll. Dann mit 5.7 sind natürlich auch die GIS-Indizes von InnoDB supported. Crash Recovery soll ein bisschen verbessert worden sein. Das ist so das, was uns bei InnoDB erwartet. Weitere Storage Engines. Aria Storage Engine war ja mal gedacht als Ersatz für die nicht crash-sichere MyESAM Storage Engine. Das war mal der Plan. Das Einzige, was geändert hat, ist der Default-Name. Sonst gar nichts im ganzen 10.2-Release. Das heißt für mich ein bisschen, da tut sich nichts, wenn nur den Variablenname ändert. Vielleicht böse Vermutung. TokuDB kommt von Percona. Die haben da eine andere Firma gekauft. TokuDB ist eine ACID-Compliant-Database mit ein paar fancy Features wie Fractal Trees. Das wurde in ein eigenes Paket ausgelagert und auf einen neuen Release abgedatet. Die Connect Storage Engine, die finde ich persönlich hochspannend, auch wenn ich noch nicht wirklich dazu gekommen bin, sie zu testen, wurde auf einen neuen Release angehoben. Die kann inzwischen auch gezippte Files lesen, also zum Beispiel gezippte CSV-Dateien. Und die hat jetzt neu ein JDBC Data, Table Type. Das heißt, mit der Connect Storage Engine kann ich über einen JDBC-Connector in eine x-beliebige JDBC-Quelle reinlangen. Ja, eure Fantasien dürfen jetzt mit euch durchgehen. Alles, was euch schweinisch in den Sinn kommt, kann man wahrscheinlich damit tun. Dann MongoDB Support. Warum man das will, ich weiß es nicht. Wer setzt MongoDB ein? Okay. Kann man jetzt reinlangen mit MySQL? Also MongoDB Support, Beta Support wurde hinzugefügt, basiert auf der Connect Storage Engine. Da gibt es jetzt vier verschiedene Treiber dafür, wie ich in die MongoDB reinlangen kann, habe ich mir noch nicht im Detail angeguckt. Dann für die ganzen Hipsters unter uns, der Name MyRocks, RocksDB, MariaDB Rocks, ist alles dasselbe, kommt von Facebook, muss daher cool sein, ist so ein Log-Structured Merge Tree Database, optimiert für Flashdisk, macht wesentlich effizienter I.O. als es InnoDB tut, also für heftigen Schreiblast ist die Rocks Storage Engine geeignet, ist noch Alpha-Status. Dann, was ist bei Galera gelaufen? Aus Sicht von MariaDB nicht wahnsinnig viel. Wurde auf den neuesten Release abgedatet für das Galera-Plugin und, kommen wir auch noch dazu, es gibt eine neue SST-Methode für Galera, die SST-Methode Maria Backup. Kommen wir auch noch dazu. Volltextsuche für Asiaten wurde implementiert, das ist hier in Europa weniger das Thema. Jetzt für die Entwickler, Window Functions. Wer kennt das? 1, 2, 3, okay. Wer macht Business Intelligence, also die Buzzwords, ja, Reporting, Data Warehousing, OLAP, Cube, Business Intelligence, Analytics und Big Data, das sind so die ganzen Buzzwords, die ich dazu gefunden habe. Wer macht was in diese Richtung? Nicht so viele, okay. Die sollen sich das angucken. Window Functions ist SQL Standard. Ich brauche das für Reports, für Analyse-Queries. Diverse Funktionen, die implementiert sind, überspringe ich. Machen wir ein praktisches Beispiel. Was ist die Idee einer Window Functions? Ich habe hier zum Beispiel das Department Engineering und Sales. Das ist so ein eine Gruppe, ja, so ein Window. Und ich kann jetzt diverse Funktionen über diese Gruppe, über dieses Window anwenden. Zum Beispiel nummerieren innerhalb einer Gruppe. Ich habe hier drei Einträge, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 innerhalb der Gruppe. Überlegt euch mal, wie ihr das mit Standard SQL machen wollt. Ist ein bisschen schwierig. Durchschnitt pro Gruppe kriege ich noch hin. Salary pro Person in Kombination mit Durchschnitt pro Gruppe, das wird dann wieder schwierig mit Standard SQL. Also wenn ihr solche Abfragen machen wollt mit Standard SQL, wird es ein bisschen problematisch. Als wir uns das Thema angeguckt haben für diesen Vortrag, haben wir auch bereits hier ein neues Feature, ein Bug dazu gefunden. Zuerst habe ich gedacht, es ist ein Bug im Server. Sieht ihn gleich jemand? Ist ein bisschen schwierig, muss man sehr pingelig... Bitte? Ja, da fehlen noch ein paar, weil ich habe da gesagt, kleiner 3. Okay? Na, das ist ja nicht, ist viel trivialer. Das hier ist links formatiert. Was bedeutet das? Ist es String, nicht eine Zahl. Ist ein Fehler im MySQL Client. Haben einen Bug gefeilt, ist inzwischen approved, wird gefixt. Hier ein weiteres Beispiel, ich bin eher aus der Admin-Ecke, eher weniger aus der Entwickler-Ecke. Ein Profile von einem MySQL-Query. Hier seht ihr, wenn ihr dieses Query da oben absetzt, was macht dieses Query Nummer 212? So die einzelnen Schritte innerhalb von MySQL, die durchlaufen werden, beziehungsweise MariaDB, und wie viele Mikrosekunden diese Schritte brauchen. Ich gerne würde noch ein bisschen mehr wissen, und zwar, wie viele Prozent der Zeit wird hier verbraten? Was ist die akkumulierte Zeit und wie viele Prozent hier? Und dann kann ich nämlich einen schönen Graphen draus bauen. Und dann sehe ich nämlich da, wo die großen Hüpfer sind, hier, hier und hier wird die meiste Zeit drauf gehen. Okay, geht auch in die Richtung Reporting. Weiteres Feature, wieder für die Entwickler, sogenannte Common Table Expressions. Wir hatten es im vorhergehenden Vortrag. Immer wenn ihr ein With im Query drin habt, kennt ihr vielleicht noch nicht, dann handelt es sich um Common Table Expressions, ist SQL-Standard seit 1999. Was kann ich damit tun? Ich kann mich durch Hierarchien oder Rekursionen kann ich mich durchhangeln damit. Also ich kann rekursive oder nicht rekursive Common Table Expressions machen. Wie geht's? Was ist dahinter? So eine Art temporäre Tabelle oder View von der Idee her. Ich habe hier ein ganz einfaches, stupides Beispiel, das keinen Sinn macht. Ich sage with bla bla bla, select Stern from Tabelle und beziehe mich dann hier auf dieses Query. Etwas komplexer, das hier für nicht rekursiv, das ist spannender, das hat auch mein Vorsprecher kurz erwähnt. Hier haben wir die Hierarchie abgebildet über die Mitarbeiter einer Firma. Versucht das mal mit Standard MySQL zu machen. Ja? Also wer ist Chef und wer ist Angestellter in welcher Abteilung und wer hat welchen Chef. Das können wir so, Menüstrukturen zum Beispiel, können wir jetzt mit Common Table, rekursiven Common Table Expressions abbilden. Also falls ihr sowas Rekursives in SQL abbilden müsst, guckt euch das Feature an. Weiteres Feature, ganz spannend, Check Constraints, können wir jetzt auch. Hat mich immer genervt, ich war früher Oracle-Berater und dann nach MySQL und MariaDB und geht nicht. Jetzt können wir auch Check Constraints. Was wir ja bis jetzt hatten bei MySQL MariaDB Tabellen sind diese Funktionen, da konnte ich so minimalst einschränken. Was ich eigentlich gerne hätte, ist bestimmte Werte zuweisen. Beispiel hier, ich kann sagen, Mitarbeiter First Name muss mindestens 2 Characters lang sein, sonst ist was falsch. Oder hier Lohn darf nicht größer als 10.000 Euro sein. Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage. Und Titel muss ein vernünftiger Titel sein. Wir haben keine Götter in der Firma. Auf 2 verschiedene Varianten kann ich es angeben. Wenn ich nachträglich Constraints hinzufügen möchte, hier entsprechend auch der Syntax. Warum? Wieder das Käferchen hier drüben, Doku-Bug. MariaDB Doku hat nicht out of the box funktioniert. Was habe ich mir gemacht? Ich habe mir die Doku von Oracle angeguckt, dort stand es richtig drin und hat Syntax 1:1 funktioniert. Dann Defaults. Gucken wir auch hier das Beispiel an. Wir haben die Möglichkeit, jetzt Defaults zu definieren. Ich kann jetzt Funktionen als Defaults verwenden. UUID Short, was immer auch das bedeutet. Hier unten vielleicht eher Bonus ist 10% vom Lohn. Kann ich jetzt als Funktion hinterlegen. Jetzt ist natürlich eine Philosophiefrage. Das ist eigentlich schon Business-Logik. Wo gehört die Business-Logik hin? Ja? Was ist die Meinung? Jetzt können wir einen Religionskrieg lostreten. Oh, lassen wir es. Aber wir können es jetzt auch, ja?
Gut.
Weiteres Feature, JSON, total hip. Muss man auch können. GeoJSON und GIS-Daten. Wer verwendet GIS in der Datenbank? Okay, 1, 2, 3 Leute. JSON? Okay, ein bisschen mehr. Wir können jetzt beides mit MariaDB. Wir haben jetzt einen neuen Datatype. JSON ist intern gemappt auf Longtext. Und was? Okay, und das sind so die JSON-Funktionen, die MariaDB unterstützt. Wir können jetzt auch in Zusammenarbeit mit JSON und GIS und InnoDB GIS-Indizes, multidimensionale Indizes mit InnoDB, können wir das Ganze auch noch indexieren. Das sind alles Feature, die haben Sie backported oder crossported von MySQL 5.7. Hier ein kurzes Beispiel. Datentyp JSON, GIS-Indizes. Ich kann hier den JSON-Datentyp validieren beim Einfügen. Wenn nicht valides JSON, dann wird der Row nicht eingefügt. Und hier unten kurze Abfrage auf die Row, die ich da oben eingeführt habe. So sieht das GeoJSON aus. So sieht das Ganze aus als GIS. Und hier hinten noch eine spannende Abfrage. Befindet sich dieser Punkt im Polygon 1 oder Polygon 2? Das sind so Abfragen, die ich in der Datenbank drin machen kann, falls ihr das wollt. Also Plan ist, ich bewege mich mit meinem Mobilfon durch die Stadt. Im Umkreis von 100 Metern habe ich irgendwelche geöffneten Restaurants beispielsweise. Geht ein bisschen in diese Richtung. Virtual Columns, Views, gibt es in MariaDB seit 5.2, also einer gefühlten Ewigkeit. Diverse Restriktionen wurden aufgehoben. Indexierung von Virtual Columns ist möglich. Falls ihr Virtual Columns schon nutzt, guckt euch nochmal an, kann jetzt mehr. Sonst weitere Features. Prepared Statements sind wesentlich besser geworden, die verstehen jetzt diverse Features. Partitionen, falls jemand Partitionen verwendet, List-Partitionen, die haben jetzt so eine Catch-All-Partition namens Default. Triggers auf einzelnen Tabellen sind jetzt mehrere möglich, falls man es verwendet. Explain hat mehr Informationen drin für die Query Execution Pläne. Optimizer ein bisschen verbessert. In jedem neuen Release ist der Optimizer ein bisschen schlauer. Heißt, Queries sind potenziell schneller, können aber auch langsamer sein, je nachdem. Dieses Feature finde ich persönlich ziemlich cool. Analyze Table war früher nicht logfrei. Das heißt, wenn ihr ein Analyze Table gemacht habt, konnte niemand mehr auf die Tabelle schreiben. Das ist jetzt logfrei implementiert. Und für die Entwickler, Achtung, kann die Kompatibilität eurer Applikation brechen. Recursive Rows, Window und JSON sind neue Reserved Keywords. Muss man also entsprechend mit Backticks im Code anpassen, sonst läuft möglicherweise die Applikation nicht mehr. Und jetzt kommt ein Feature, das finde ich persönlich ganz spannend. Es fängt ganz harmlos an, ja, es ist noch nicht so wirklich gepusht. Wir können jetzt Oracle-Style execute immediate. Was ist execute immediate? Mit Prepared Statement, glaube ich, konnten wir das schon früher. Ich kann ihm dynamisch ein Query zusammen kompilieren und ausführen lassen. Also hier Beispiel, ich habe hier eine Variable und ich sage da, konkateniere mir entsprechend dieser Variable hier oben, explain oder nicht explain plus dieses Query und das führe gleich aus. Das ist der Plan dahinter. Ob man das tun will, ist eine andere Frage, aber wir können es jetzt und zwar in Oracle-Style. Stellt sich mir die Frage, warum müssen wir Oracle-Style können? Was hat das mit Oracle? Egal, gucken wir weiter. Dann schauen wir ein bisschen weiter in den Features. Wir können jetzt auch Oracle-Style Decimals. Der Unterschied ist minimal. MySQL hat bis jetzt 30 Nachkommastellen zugelassen. Jetzt können wir 38. Ja, das an und für sich ist ja nicht so weltbewegend. Ich frage mich schon, welches Institut braucht 38 Nachkommastellen in Finanzbeträgen? Ja? Aber Oracle-Style, Wer sich schon länger mit MySQL MariaDB beschäftigt, hat gemerkt, wir sind da relativ unkompliziert, was case-sensitive anbelangt. Groß-Kleinschreibung ist uns egal, es matcht. Und so hinten Leerschlag, also Leerstellen oder nicht Leerstellen, ist auch egal, das matcht irgendwie. Und plötzlich haben wir eine Collation, die das Padding nicht mehr macht. Also plötzlich haben wir eine Collation, wo A ungleich A leer, leer, leer ist. Das war früher nicht der Fall. Oracle-Style Padding, schon wieder. Gucken wir dann MariaDB 10.3 an. SQL-Mode gleich Oracle. Okay. Was auch für die Entwickler spannend ist, sind die Konnektoren. Was ist der Konnektor? Was ist das für ein Stück Software? Der Konnektor ist das Stück Software, wo direkt an eure Applikation dran geflanscht ist und die Kommunikation macht zum MySQL Server bzw. zum MariaDB Server. Das heißt, das ist das Stück Software, was vielleicht in eurer Anwendung ausgeliefert wird. Und die Konnektoren von MySQL, die frei verfügbaren, die sind GPL. Was haben wir da für ein Problem bei? Wer von euch verkauft Software? Eins, er traut sich gut. Sonst noch jemand? Was ist das Problem, wenn du Software verkaufen willst? Genau, also die Software, wenn ihr die verkaufen müsst, die muss GPL sein. Ist eure Software GPL? Darfst du schon sagen, wir lynchen dich nicht. Okay. Bitte? Okay, kein MySQL, gut. Also es gibt Firmen, die verkaufen ihre Software proprietär und die haben das Problem jetzt, der Connector ist GPL, da kann man zu Oracle gehen und sagen, ich möchte deine Software nicht GPL ausliefern, kann ich von dir eine Lizenz kriegen, um das auszuliefern? Oracle sagt, klar, kannst du machen, aber kostet ein bisschen Geld. Okay, jetzt, das war so das Problem für MariaDB, man wollte eigentlich die ganzen Kunden abziehen, aber ging nicht, weil GPL ist infizierend, das ist böse aus ökonomischer Sicht, ja. Okay, und jetzt, was hat MariaDB in den letzten 10, 8 Jahren gemacht? Die haben die ganzen Konnektoren umgeschrieben in LGPL. Also die haben jetzt alles, was von Oracle MySQL kommt, eigentlich ersetzt. Das heißt, der neue C++-Konnektor, der früher libMySQL-Client hieß, der GPL war, haben sie in LGPL umgeschrieben. Also Connector C in Version 3 ist vollständig LGPL. Das heißt, jetzt kann man auch kommerzielle Produkte vertreiben, ohne an Oracle Lizenzen abdrücken zu müssen. Dasselbe gilt für den Java-Connector. Connector J ist jetzt in der Version 2.2 draußen, unterstützt Java 8 und höher und ist ein Typ 4 JDBC-Driver. Dasselbe haben wir auch für ODBC, ist inzwischen auch LGPL und unterstützt Standard 3.5. Perl gibt es einen eigenen Connector und alle anderen Konnektoren für alle anderen Sprachen ist die Empfehlung, nehmt den MySQL-Connector, funktioniert meistens. Müssen wir da mal gucken, wie weit das in der Zukunft noch stimmt. Gut. Das wäre so an Neuigkeiten gewesen für die Entwickler. Dann kommen wir zu den Administratoren. Was hat es da Neues gegeben? Binary Logs. Das haben wahrscheinlich die meisten bei der MySQL und MariaDB Datenbank eingeschaltet. Das Binary Logs hat zwei Aufgaben. Erstens, es hilft uns beim sogenannten Point-in-Time Recovery, also beim Wiederherstellen der Daten bis zu den bösen Queries. Und es hilft uns bei der Master-Slave-Replikation. Ganz kleine Änderung, Server-ID hat von 0 auf 1 geändert, der Default. Binlog-Format hat geändert von Statement-Based Replication nach Mixed. Wir wissen, dass Statement übel ist und Mixed noch viel übler. Hier stellt sich mir die Frage, warum haben Sie nicht gleich nach Row-Based Replication den Default verändert, wie es MySQL übrigens auch macht, was das saubere und sichere ist. Also hier merkt man schon ein bisschen von der Denke her, MySQL unter Oracle hat eine neue Denke, die gehen Richtung Sicherheit über alles und MariaDB hat die alte MySQL-Denke, Funktionalität und Ease of Use ist wichtiger als Sicherheit. Ja? Okay, also hier stellt sich mir die Frage, warum sind die nicht per Default auf Row-Based Replication gegangen? Das heißt, wenn ihr upgradet, Achtung, hier habt ihr potenziellen Unterschied, Binlog-Traffic kann eventuell zunehmen, wenn ihr auf MariaDB 10.2 geht. Nächstes Feature, das finde ich hingegen spannend, Binlog Annotate Row Events für den Master wurde per Default auf On geschaltet. Jetzt, was bedeutet dieser Parameter überhaupt? Ich kann es hier zeigen. Wenn wir ein Binary Log haben und da mal reingucken mit MySQL Binlog und nichts tun und das Binlog-Format auf Row ist, dann kriegen wir das Blaue. Das ist ein Statement, ja? Wir verstehen zwar nicht, was für eins, aber MySQL weiß, was damit zu tun ist, beziehungsweise MariaDB. Jetzt, wenn wir MySQL Binlog mit minus Verbis aufrufen, dann macht er uns das Grüne unten. Er sagt uns, das Blaue da oben ist ungefähr ein Insert Statement, das ungefähr so aussieht. Aber das ist nicht das Original Query. Also wir wissen nicht, wie das Original Query ausgesehen hat. Und mit diesem Parameter jetzt, Binlog Annotate Row Events, schreibt er uns zusätzlich noch das Rote hier rein. Original Query hat so ausgesehen. Okay, also das war das Original-Query, das ist, was die MySQL-Replikation macht damit und das ist, was er aus dem hier zurückgerechnet hat. Bedeutet aber hier auch wieder, ich schreibe mir ins Binary-Log, das heißt Binary-Log-Traffic steigt potenziell an. Und Checksumme wurde per Default eingeschaltet, das ist wahrscheinlich auch an MySQL 5.7 angelehnt. Dann, was haben wir auf der Slave-Seite? Auf der Slave-Seite gibt es eine neue Variable, Slave Parallel Workers. Das ist ein Alias für Slave Parallel Threads. Warum hat man das wohl gemacht? Anlehnung an MySQL 5.7, dort heißt die Variable Slave Parallel Workers. Dann, was sie auch gemacht haben, MySQL mit 5.7 hat sich mal geguckt, sind eigentlich die Defaults schlau? Man ist zum Schluss gekommen, ja, die Defaults früher waren nicht so schlau und haben mit MySQL 5.7 die Defaults angepasst. Und da ist MariaDB 10.2 weitgehend MySQL 5.7 gefolgt. Zum Beispiel auch die SlaveNet-Timeout, das ist die Timeout, nach wie viel Zeit versucht der Slave sich wieder zum Master zu verbinden, hat man von einer Stunde auf eine Minute runtergedrückt. Macht noch Sinn, ja? Master ist kurz weg, nach einer Minute soll es der Slave nochmal probieren und nicht erst nach einer Stunde. Dann das Annotate Row Events, das können wir natürlich auch auf dem Slave machen. Also reichst von Master weiter runter auf den Slave in die Binary Logs vom Slave, erfordert aber Log Slave Updates auf 1 zu setzen. Binary Log Traffic wächst potenziell an, daher haben die Chinesen Logbin Compress und Logbin Compress Minlang hinzugefügt. Also die Chinesen, das sind Alibaba und Tencent, so die zwei größten IT-Klicken in China, die sind massiv an der MariaDB-Entwicklung mitbeteiligt, haben Binary Log Compression mit hinzugefügt. Dann ein Feature, was ich persönlich eigentlich cool finde und ab und zu auch ein Kunde, ist die sogenannte Delayed Replication. Was macht Delayed Replication? Es verzögert einen Slave künstlich um n Sekunden. Wo könnte ich sowas brauchen? Wir haben in Datenbanken etwas ganz Übles. Das sind sogenannte Ups-Queries. Ja? Das sind Queries, die wollt ihr eigentlich nicht, aber die passieren und die müsst ihr nicht tunen. Die sind super schnell und die sind auch super schnell auf dem Slave. Jetzt sagt ihr, ja, wo ist denn das Problem? Okay, ich mache einen Restore, dauert halt 6 Stunden. Dann macht ihr Point-in-Time-Recovery, dauert nochmal 2 Stunden. Also nach 8 Stunden sind wir wieder online. Jetzt gibt es aber Use-Cases, wo das nicht akzeptabel ist. Also wir haben ein HA-System, aber beides geht kaputt. Da haben wir ein Problem. Und genau in diesem Fall kommt die Delayed Replication zum Zug. Ich kann sagen, okay, wir haben Slaves, die sind up to date. Und dann haben wir einen Slave, der ist 2 Stunden hinterher. Bedeutet, wenn ihr ein solches Ups-Query einfangt, habt ihr 2 Stunden Zeit, auf den roten Knopf zu drücken, Stop Slave. Und dann könnt ihr einfach nachfahren bis vor das Ups-Query. Das dauert dann vielleicht eine Viertel oder eine halbe Stunde und nicht 9 Stunden. Also für diesen Use Case ist die Delayed Replication. Wir haben sogar Kunden, die machen es noch extremer. Wir haben eine ganze Batterie von Slaves, die ist up to date. Ein Slave 2 Stunden, zweiter Slave 24 Stunden hinterher. Okay, wie macht man es? Ganz einfach, Change Master to Befehl, den kennt ihr schon. Master Delay 1 Stunde und dann aufholen, ja, Start Slave until diese GTID Post da, das ist da, wo es Ups Query war. Und dann holt er auf und dann habt ihr innerhalb von kurzer Zeit wieder einen Stand vor dem Ups-Query. Okay, ist ein cooles Feature, sollte man sich mal angucken. Ist ein mehr oder weniger Backport von MySQL 5.7. Wollte man unbedingt haben, macht Sinn. Information-Schema, Performance-Schema und Status. Wir gehen jetzt mehr Richtung Monitoring. Generated Columns ist ein Feature, das haben wir relativ lange. Wir möchten jetzt aber die Informationen auch noch im Information-Schema sehen. Information Schema, Columns Tabelle gibt es neu und User Variablen. Ich kann jetzt gucken für jede Session, was hat diese Session für Variablen eingestellt. Dann Performance Schema wurde upgedatet auf MySQL 5.6.31, nicht auf 5.7. Portierungsaufwand war wahrscheinlich zu groß und ist immer noch auf MariaDB per Default off, was ich persönlich relativ schade finde. Und noch ein paar neue Statusvariablen, die mit MariaDB 10.2 dazugekommen sind. Variablen, diverse haben die Defaults geändert. Ich habe mal hier alle rausgesucht. Es gibt neue Variablen, die hinzugekommen. Ein paar Variablen sind deprecated und diese Variablen hier sind removed. Insbesondere alle, die über das Memcached-Daemon-API direkt auf die InnoDB runtergehen, falls ihr dieses Feature kennt. Das fand ich total charmvoll. Ich kann die MariaDB-Server-Version faken. Warum will ich das tun? Wer hat eine Idee? Wer hat sich schon geärgert? Wer verwendet die MySQL Workbench? Ganz cooles Tool. Wer verwendet die Workbench? Nee? Eins? Zwei? Drei? Ah, okay. Habt ihr mal die Workbench gegen MariaDB-Server versucht? Ja, Fehlermeldung. Was war die Fehlermeldung? Also, ja, ging nicht. Fehlermeldung. Was war die Fehlermeldung? Ja, böse Datenbank da hinten, MariaDB. Ja, warum? Was hat der gemacht? Der hat die MariaDB-Version angeguckt und okay, wir können jetzt faken, ja? Ich habe es dann mal probiert. Also, MariaDB Server 8.0.4 gibt's nicht, gab's nie. Die Variable heißt Version gleich und dann irgendein String, da könnt ihr eure MariaDB-Instanz labeln und die Workbench und andere Tools sollten dann eigentlich funktionieren. Ich habe es gestern Abend noch probiert. Dann ist die Workbench einfach gecrashed. Okay. Also hier noch der Beweis, das ist eine 10.2.13, aber sie meldet sich als 8.0.4. Achtung, es gibt dann auch MariaDB-Tools, die fallen auf die Nase. Hier, das war glaube ich MySQL Binlog, der sagt dann, Serverversion match nicht. Also ihr könnt euch hier auch selber ein Bein stellen. Aber zum Spielen ganz spannend. Security und Encryption ist auch immer ein Thema. Amazon Key Management Plugin für Windows. Sobald wir mit Encryption zu tun haben, ist immer die Frage, wo liegt mein Key? Wie oft mache ich Key Rotation und was ist mit dem alten Key? Weil wenn ich letzte Woche ein Backup gemacht habe, ich habe diese Woche den Key rotiert, ich muss einen Restore machen von letzter Woche, brauche ich den Key, um an mein Backup ranzukommen. Okay, falls ihr euch in dieser Umgebung tummelt, das wird ganz spannend, organisatorisch. Amazon hat hier eine Management-Lösung, da gibt es inzwischen ein Plugin dazu. Dann, was auch immer ein Thema war, OpenSSL. Inzwischen wird OpenSSL 1.1 unterstützt. Wichtig, OpenSSL. MySQL 5.7 unterstützt welche SSLs? Community Edition. Weiß jemand? Nee? Nicht OpenSSL, sondern YASL, heute WolfSSL. Die Frage ist, was ist der Unterschied oder warum, was macht es aus? Oder? Aha, nein, also OpenSSL ist mächtiger. Das heißt, wenn ihr eine komplett auf OpenSSL und sämtliche OpenSSL-Features ausgebaute Infrastruktur habt, hat MySQL 5.7 Community Edition in gewissen Fällen ein Problem. Ja, ist ein bisschen exotisch. Wir haben einen Kunden, der hat darum gejammert und musste dann selber kompilieren. Mit MySQL 8.0 haben wir übrigens auch OpenSSL in der Community Edition. Okay. Und diverse Security-Vulnerabilities in MariaDB wurden gefixt. Dann User-Handling und Connection, ist auch ein bisschen was Neues gelaufen. Show-Create-User, okay, nicht so wahnsinnig weltbewegend. Alter-User, haben sie sich auch adaptiert ans MySQL 5.7-Verhalten, also wir sind jetzt auch sauber ASCII oder ANSI-konform. Alter-User, Passwort anlegen und ich kann bei Usern sagen, und du musst mit SSL kommen, sonst lasse ich dich nicht in die Datenbank rein. Falls das interessant ist im Sicherheitsumfeld. Was ich zusätzlich auch machen kann, ist User limitieren, Queries, Updates, Connections pro Zeit. Geht auch so ein bisschen in diese Richtung, Ressourcenlimitierung in der Datenbank. Threadpool-Plugin wurde ein bisschen optimiert, falls das jemand nutzt. Und neue sichere Authentifizierung über ED 25519. SHA-1 gilt ja nicht mehr als sicher. MySQL 8.0 macht es über SHA-256. Und MariaDB hat hier anderes Verkryptungsvariante gewählt. Ob wir hier noch kompatibel sind, das ist dann eine weitere Frage. Ja. Es gibt noch einige Performance-Optimierungen. Was mir hier positiv aufgefallen ist, der ganze Marketing-Bullshit, den wir sonst hatten, ist hier sehr moderat geblieben mit MariaDB 10.2. Weiteres Feature geht Richtung Backup-Restore. Was ich total spannend fand, war die Flashback-Funktionalität. Kennt ihr vielleicht von Oracle, von anderen Datenbanken. Ich möchte zurückrollen, was schon passiert ist. Wurde mit MariaDB 10.2.6, mit dem GA-Release ausgerollt, musste ich mich gleich darauf stürzen, ausprobieren und ich bin relativ einfach gestrickt. Also was ich mache, ist ein ganz simples Beispiel. Insert into Test, Update Test, Delete. Also nicht so hoch sophisticated Test. Und man sieht es hier, der hat bereits fehlgeschlagen im GA-Release. Ja. Den Insert konnte er zurückrollen, den Delete auch, aber den Update nicht. Mit 10.2.7 wurde es dann gefixt. Wenn man das MySQL Binlog anguckt, ich mache hier den Insert, den Delete, also das heißt, als erstes muss ich den Delete rückgängig machen, dann den Update rückgängig machen und dann die erste Zeile wieder löschen, ob ich das will oder nicht, ist dann die andere Frage. Also so kann ich nachträglich Änderungen wieder zurückrollen mit dem MySQL Binlog. Gut, und Flashback und MariaDB Backup. Ihr habt vielleicht gemerkt, MySQL Dump ist nicht super gut geeignet für sehr, sehr große Datenbanken. Wenn ihr einen Restore machen müsst von 500 GB MySQL Dump, was ist das Problem?
Zeit.
Vorschlag? 8 Stunden, 16, 24, 42, 48 Stunden. Ne? Das kann schon Tage dauern, bis ihr das zurückgespielt habt. Und das meine ich ernst. Logische Backups mit MySQL Dump sind nicht geeignet für große Datenbanken. Faustregel ist, passt die Instanz noch ins RAM, geht es halbwegs vernünftig, passt sie nicht mehr ins RAM, kriegt ihr den Restore nicht mehr vernünftig hin, in vernünftiger Zeit hin. Okay, wir brauchen eine neue Backup-Methode, ein sogenanntes physisches Backup. Einfach Datenbank runterfahren, Files wegkopieren, Datenbank wieder hochfahren, wäre so eine Variante, ist aber ganz unschick. Datenbank stoppen ist uncool, ja. Okay, wir haben jetzt eine Möglichkeit, physisches Online-Backup mit MySQL zu machen. Das nennt sich Maria Backup. Ist eine Alternative zu Extra Backup, falls ihr Extra Backup kennt, oder Alternative zu MySQL Enterprise Backup. Basiert auf Extra Backup 2.3.8, also das haben sie sich da angeschaut oder geklaut. Ist stabil seit MariaDB 10.2.10, auch backported für MariaDB 10.1. Und spannend, gibt es auch für Windows, falls jemand auf die Idee kommt, MariaDB auf Windows zu betreiben. Funktioniert für InnoDB, funktioniert für ARIA, funktioniert für MyISAM. Ich kann Full Backups machen, also die ganze Instanz. Ich kann inkrementelle Backups machen, also nur die Deltas zu gestern und nur die Deltas zu gestern und nur die Deltas zu gestern oder zum Sonntag. Das heißt, mein Backup wird wesentlich schneller. Achtung, zwei Fallstricke. Erstens, es wird kompliziert. Zweitens, der Restore dauert länger. Beim Backup haben wir meistens Zeit, beim Restore nicht. Also wir sparen am falschen Ort. Und wir können partielles Backup machen, das heißt schemaweises oder tableweises Backup. Das hat auch wieder viele Fallstricke. Erstens ist es kompliziert. Zweitens, ich muss beim Backup bereits sagen, ich will dann übrigens ein teilweises Restore machen. Was ich typischerweise erst weiß, wenn es passiert ist und nicht während des Backups. Gut. Und diese Backup-Methode kann ich dann auch für SST verwenden. Hier ein Beispiel, wie geht Backup mit Maria Backup? Maria Backup, Backup dahin. Verbindet sich auf die Datenbank und schiebt alle Datenbank-Files hier rein. Wie geht der Restore? Maria Backup, Copy Back. Da liegt mein Backup, da soll die Datenbank sein. Und dann anschließend muss ich einen Change-Owner machen, sofern ich mit Root arbeite. Jetzt der mittlere Schritt, Prepare-Schritt, den kann ich entweder nach dem Backup oder vor dem Restore machen. Ich muss ihn auf jeden Fall tun. Das heißt, das Backup basiert auf zwei Schritten. Die Slides sind online. Backup basiert auf zwei Schritten, wie es auch bei Extra Backup der Fall war, dran denken. Probiert das mal aus, funktioniert ganz sexy. Wir machen es auch immer in den MariaDB-Schulungen, machen wir das einmal durch. Inzwischen ist es sogar vernünftig und stabil. Dann, was gibt es sonst noch an MariaDB-Tools? Der MariaDB Column Store Seit November 2017 GA basiert in der Version 1.1 auf MariaDB 10.2. Wo brauche ich das? Wenn es um Analytic Queries geht, also dasselbe wie Window Functions, die ganzen Buzzwords, die ich dort aufgeführt habe, hier auch, Data Warehousing, Reporting, Big Data und so weiter, die ganzen Buzzwords, dazu ist das Ding gedacht. Ja? Also falls ihr Reportings machen müsst, Massivdaten, Internet of Things, guckt euch mal den MariaDB Column Store an. MaxScale, falls ihr schon davon gehört habt, falls es schon einsetzt, Achtung, wir haben hier einen großen Unterschied, MaxScale 1 ist GPL, ist seit Februar 2017 nicht mehr supported. MaxScale 2 ist BSL. Bullshit License wäre eine Möglichkeit, ist auch kein großer Unterschied. Ja? Business Source License, das ist eine kommerzielle Lizenz. Achtung, also wenn ihr MaxScale 2 einsetzt, werdet ihr lizenzpflichtig bis in 3 Jahren. Nach 3 Jahren BSL fällt zurück in GPL. Also in 3 Jahren dürft ihr es kostenfrei einsetzen. Also passt hier auf und sprecht mal mit eurem Lizenzmanagement. Für was brauche ich MaxScale? Das ist so ein Gegenstück zu MySQL Router oder Proxy SQL. Kann diverse Dingens. Gut. Allzu viel Zeit habe ich nicht mehr. Ausblick auf MariaDB 3. Diverse neue Features. Machen wir es kurz. Das End hier. MariaDB 10.3 scheint Richtung Oracle-Sicht zu bewegen. SQL-Mode gleich Oracle. Okay? Was passiert dann? Plötzlich können wir PLSQL-Pakete, Oracle-Style-Sequences, ein ganzes Subset von PLSQL. Wir können es jetzt dann auch native. Eine große asiatische Bank muss ganz viel Geld hingeschmissen haben, dass das jetzt funktioniert. Kannst ja den Flag wieder ausschalten, ja, also. Und nicht aus dem Fenster springen. Ja? Okay. Wenn man sich die Marketing-Slides von MariaDB anguckt, das ist der CEO von MariaDB, volle Angriffsfläche gegen Oracle. Also sie scheinen jetzt den Mut gefasst zu haben, wir können voll frontal gegen Oracle losgehen. Kann man es da unten lesen? Der war von 1996 bis 2000 Manager bei Oracle. Also das Top-Management von MariaDB sind Oracle-Manager heute. Gut. Das waren die neuen Features 10.2. Sind Fragen? Okay, vielen Dank.